Ja, guten Morgen. Schön, seid ihr wieder dabei bei einem Live-Net-Talk in diesem Jahr 2020, in diesem Jahr, wo ja die Welt durch ein Virus ziemlich ins Chaos gestürzt wurde. Ich habe schon den Frühling bei der Geburt von unserem dritten Kind einen Bericht auf jesus.ch geschrieben mit dem Titel «Ein Wunder mitten im Chaos». Wir haben das Wunder vor Geburt am 11. März, also kurz vor dem Lockdown in der Schweiz erlebt. Und hier möchte ich gerne. Klar, dass ich bei diesem Thema Geburt so einleite, als stolzer Papa, würde ich gerne heute das Fotos zeigen, 8 Monate später. Das Wunder ist jetzt also 8 Monate alt, unser Elio. Und wir werden darüber reden, über das Wunder von der Geburt, Freude an Kind, aber viele andere Aspekte, die hier auch mitkommen. Also, das der Nelio, den ihr vorhin gesehen habt. Ich bin sein Papa, der Florian Wüthrich, und moderiere heute wieder durch die Sendung in diesem Live-Talk. Und wir wollen über Geburt im Wandel reden. Ich selber sehe mich dort nicht als Fachmann in diesem Gebiet, aber ich habe natürlich emotional eine Nähe dazu, weil ich selber bei 3 Geburten im Spital zu Burgdorf hautnah bei dabei war. Aber zum Glück habe ich ein paar Fachfrauen an meiner Seite in dieser Stunde. Ich begrüße ganz herzlich jetzt Marianne Gredu aus Burgdorf. Sie ist diplomierte Hebamme, führt seit 35 Jahren eine eigene Hebammenpraxis und hat auch das Buch «Zuwendung – Erfahrungen einer Hebamme» geschrieben. Marianne ist 56, Ehefrau, Mutter, Grossi und Tochter. Und jetzt begrüßen wir sie doch gerne mal hier in unserer Runde. Guten Morgen, Marianne.
Guten Morgen, Flo und Kolleginnen. Freut mich sehr, da zu sein.
Ja, lass mich doch gerade kurz fragen, wie du das erlebt hast, das 2020. Weißt du, auch die schwangeren und werdenden Eltern in diesen schwierigen Corona-Umständen zu begleiten? Wie war das für dich gewesen?
Diese Sachen sind gleich wie immer. Also, Kinder bekommen hat ganz viel mit Chaos zu tun. Das ist eine Welt, die man nicht einfach beherrschen kann und wissen, wie es dann geht. Wir können nicht preppen, wir können es nicht in dem Sinn vorbereiten. Also, das Setting Chaos ist und bleibt. Es ist jetzt natürlich einfach etwas dazugekommen mit dieser Geschichte von dem Käfer, wo sehr viel Unsicherheit ausgelöst hat, zusätzlich. Meine Rolle war einfach, in all diesem Chaos innen stützend zu sein, fürsorglich, beruhigend. So ein bisschen eine Richtung anzugeben, die Sicherheit zu erhöhen. Aber das mache ich ja eigentlich auch immer so. Es ist von dem her nicht so viel Neues. Was mir nicht so gefallen hat, ist die Distanz, die es erfordert hat. Weil Hebamme ist ein Beruf, der ziemlich Nähe auch ja, beinhaltet. Und die Distanz war nicht gegeben gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, genau. Haben wir auch natürlich ein bisschen so erlebt. Ich habe bei der Geburt noch dabei sein und kurz darauf ab ist es dann dort auch ein bisschen schwieriger geworden. Das Väter, glaube ich, dann nur noch kurz dürfen dabei sein und dann ist man auch dort ein bisschen auseinandergenommen worden. Aber genau, kommen wir eventuell auch noch weiter darauf zu reden. Jetzt möchte ich gerne Sarah Maria Graber begrüßen. Sie ist aus Bern, Journalistin, Texterin, betreibt den Podcast-Kanal «Sœurs et Cœurs», wo es zum Beispiel in einer Serie um das Thema Geburt in Würde und Kraft geht. Sarah Maria ist 33 und sie versteht sich als Mutter und Gebärende, als Frau, die den Wandel miterlebt. Und im Juni, also diesen Sommer, ist sie das dritte Mal Mami geworden. Guten Morgen, Sarah Maria aus
Ja,
Bern. Bei dir auch gerade die Frage zu dem 2020. Weißt, wie hast du jetzt hier die andere Seite sozusagen erlebt, Geburt vom dritten Kind unter diesen Umständen?
also ich hatte das Glück, also für mich war das ein Glück, dass ich ja von Anfang an gewusst, wir machen eine Hausgeburt. Wir haben schon das zweite Kind bei einer Hausgeburt geboren. Wir haben das auch beim dritten so von Anfang an das Ziel in ihr verfolgt. Und das hat mir innen einfach viel Sicherheit gegeben, dass ich wie weiss, ich kann daheim gebären, ich ja, bleibe ein bisschen verschont, hoffentlich, wenn alles gut läuft, von dem Spitalumfeld, wo eben sehr kompliziert worden ist und verunsichert worden ist von dem Coronavirus. Also von dem her, ich habe das, die Unsicherheit auch selber gespürt und bin einfach froh gewesen, dass wir es wie von Anfang an angezielt haben, daheim zu gebären.
Okay. Und das ist alles gut gegangen in dem Sinne.
Ja, ist sehr gut gegangen, ja, bin
Ja,
froh.
super. Und jetzt muss ich gleich noch fragen, was hat es denn gegeben bei euch?
Ein Bub.
Ja.
Well.
Ja, schön. Gratuliere. Und Madeleine Reitz aus Riechen bei Basel ist die dritte Frau in dieser Runde heute Morgen. Sie ist Sozialpädagogin und Sexualpädagogin beim SWK, also beim Schweizerischen Weissen Kreuz. Sie ist selbstständig unterwegs in Beratung, Prävention und Bildung. Und Madeleine ist 39, Mutter von zwei Töchtern und lebt zu Riechen eben in einem Gemeinschaftshaus in Moosrein. Guten Morgen, Madeleine.
Guten Morgen zusammen.
Hallo. Wie hat sich deine Arbeit verändert durch die Covid-Pandemie in diesem Jahr?
Also meine Arbeit als Sexualpädagogin hat sich recht stark verändert, weil wir tatsächlich im Lockdown von einem Tag auf den anderen nicht mehr die Schulen dürfen. Wir machen Präventionsunterricht in der Schule und die Schulen sind zu gewesen. Und dann haben wir lange diskutiert, wenn wir das online probieren. Aber Sexualität ist ein Thema, das so viel mit Beziehung zu tun hat, dass wir gefunden haben, nein, wir können es nicht online machen. Und durch das bin ich so ein bisschen arbeitslos gewesen. Habe natürlich meine Kinder daheim gehabt und da ist mir noch ein bisschen entgegengekommen. Und in den Beratungen, die ich mache, da ist jetzt halt einfach der Mundschutz lernen zu suchen, der auch so herausfordernd ist, weil es so ein bisschen Distanz schafft. Also man sieht nicht mehr so viel vom Gesicht. Aber dort ist es wie normal weitergegangen.
Okay, danke vielmals für diesen ersten Einblick, Madeleine. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiss gar nicht, habt ihr gewusst, dass das Jahr 2020 das WHO-Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen ist? Ich habe es nicht gewusst bis vor einer Zeit, aber es hat mir dann auch zusätzlich so einen Anstoss gegeben, dass man so eine Sendung machen sollte und darüber reden. Über die Pflegenden ist viel geschrieben worden in letzter Zeit, aber heute legen wir den Fokus auf die Hebammen für einmal. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, ihr könnt selbstverständlich auch wieder mitreden über die Kommentarfunktion auf den sozialen Medien. Wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade auf Facebook eine Frage schickt, dann kann es sehr gut sein, dass wir die auch noch beantworten können in dieser Stunde, dass wir die Technik das wird mitteilen und dann können wir das hier reinnehmen. Sonst empfehle ich euch, den YouTube-Kanal von LiveNet zu abonnieren. Dort könnt ihr auch kommentieren. Ihr findet die Sendung auch als Audio-Podcast auf Spotify. Und dann könnt ihr das in Ruhe auch näher später natürlich nachhören. Aber jetzt zurück zu meiner coolen Frauenrunde heute Morgen. Das Thema vom Talk lautet Geburt im Wandel. Marianne Gredu,
Zuerst
mal die Frage an dich jetzt in diesem Jahr der Hebammen. Was liebst du an deinem Beruf, Hebammen?
Ja, eigentlich alles. Also, ich kann es nicht so benennen. Mir gefällt am besten die Beziehungen, die verbindlichen, die langdauernden Beziehungen. Das ist etwas hochinteressantes und schönes. Emotional dicht. Und dann liebe ich natürlich ungeheuer die Herausforderungen, die es bringt. Ich habe so ein bisschen die Maxime beim Arbeiten. Du hast von den Fachleuten geredet, aber ich bin Fachfrau für Geburtshilfe. Mal allgemein, aber ich bin nicht Fachfrau für die Familie von meinen Kundinnen und Kunden. Die sind selber Fachleute für ihre Familie. Und das ist so ein Spannungsfeld, dass ich fürsorglich bin und respektvoll, aber nicht reinreden und nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Klar gibt es ganz klare Fragen, also kann ich das oder soll ich das? Und das gebe ich immer Auskunft und begründe es. Aber es ist einfach ein Unterschied zwischen der Pflege und der Hebamme. Die Pflege überkommt immer Krankes, Kaputtes rein, tut heilen, ist auch fürsorglich und lässt es dann gesund wieder raus. Und die Hebamme überkommt grundsätzlich gesunde physiologische Verläufe, die sie einfach begleitet und die Physiologie schützt. Und das ist nach wie vor, nach all diesen Jahren, hochspannend.
Und jetzt haben wir ja als Titel so ein bisschen gewählt, dass es einen Wandel gibt bei dieser ganzen Thematik, wie vieles wahrscheinlich immer wieder ein bisschen einen Wandel, eine Entwicklung ausgesetzt ist. Was beobachtest du da für Trends? Weißt, gebären die Frauen wirklich viel anders als noch vor 20 Jahren, sagen wir einmal, oder 30 Jahren, wo du hast angefangen, oder?
Ja, es hat grosse Unterschiede gegeben. Vor 35 oder 38 Jahren, als ich die Ausbildung angefangen habe, sind die Frauen viel mehr in ein Schema gekommen und durchgelaufen und wieder raus. Und heute ist die Selbstbestimmung schon viel höher. Die Sicherheit hat auch gewachsen. Die Frauen wissen eher, wo sich Informationen holen. Wir sind nicht mehr sogenannte Wissensträgerinnen, sondern die Frauen können das Wissen abholen. Wir müssen es dann einfach ein bisschen zusammenbringen, dass es nutzbar ist für sie. Das ist anders heute. Die Väter sind präsenter, generell. Und was mir am allerbesten gefällt, ist, dass die Väter häufiger als früher Teilzeit arbeiten. Und einfach ihren Teil Haushalt, Familie, Kinderbetreuung mehr übernehmen. Das ist enorm schön zu sehen.
Also, das klingt, wenn du die Wertung drin ist eigentlich das meiste wie positiv für dich, oder?
Ja, für mich muss es nicht positiv sein. Es ist für die Familien positiv,
ja,
weil das Verständnis wächst für die Erwerbsarbeit vom Partner und für die Hausarbeit, das Repetitive. Da wächst das gegenseitige Verständnis. Es birgt aber auch Risiken, dass man eben sich mehr unterhalten muss. Und das ist anstrengender geworden. Früher hat jeder seinen Teil gehabt, man hat sich nicht reingeschwätzt. Und heute, wenn man es zusammenfügt, musst du mehr darüber unterhalten. Aber ich beobachte sehr viel Segensreiches in diesem Prozess.
Sarah-Maria Graber, ich möchte dich auch auf das ansprechen. Du diskutierst ja so Entwicklungen in deinem Podcast auch viel oder schreibst darüber. Wo siehst du vor allem diesen Wandel?
Ja, ich denke, Marianne hat schon vieles erwähnt. Ich denke, Frauen eben, werden zunehmend selbstbestimmter, sie haben mehr Möglichkeiten. Also die Frau an sich ist im Wandel, oder ihre Rolle ist im Wandel. Die ganze Frage von einfach eben die vorgebahnten Rollen, die werden in Frage gestellt. Und auch die vorgebahnten Vorstellungen werden in Frage gestellt. Und ich denke, es ist, je länger, je mehr ist es nicht mehr einfach wichtig, dass eine Frau gebiert und Hauptsache sie überlebt und das Kind überlebt. Das ist so ein bisschen, ja, in der Medizin so ein bisschen aus meiner Sicht, wie ich es beurteilen kann, so ein bisschen lang das Credo gewesen. Einfach erfolgreich ist eine Geburt, wenn beide überleben. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, wie man gebiert und wie man geboren wird. Und dann hat es einen Wandel gegeben in den letzten Jahrzehnten und auch in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahre, 5 Jahre extrem. Dass man eben wirklich mehr überlegt, wie gebiere ich. Und dass man Rechnung trägt im Umstand, dass es eben wirklich Auswirkungen hat, wie wir gebären und wie wir geboren werden. Also das hat Auswirkungen nicht nur auf unsere Gesundheit langfristig, sondern auch auf unsere Psyche langfristig, auf unser Erbe, das wir mittragen und unseren Generationen nach uns weitergeben.
Mhm. Und du führst ja selber auch Geburtscoachings durch, dass Frauen eine stärkende Geburt erleben können, habe ich hier gelesen. Was heisst das?
Ja, mein Wunsch ist wirklich, dass Frauen, ich glaube, eine Geburt ist wirklich ein Wunder. Und es ist jedes Mal, geht Türen auf für ein Erlebnis, wo wir wirklich in eine Kraft drin steckt, wo kaum ein anderes Erlebnis drin steckt. Und die Kraft, die kann einem kaputt machen. Also es gibt ja viele Geburten, die wir hören, wo Frauen traumatisiert rausgehen, wo Frauen wie zerbrechen, wo sie sich wirklich überlegen, sogar, hey, will ich überhaupt noch mal ein Kind? Die Geburt war so schlimm gewesen, also wo die Frage überleben oder noch mehr Kinder in die Welt setzen, wirklich daran hängt, wie ich meine Geburten erfahren habe. Und andererseits glaube ich eben auch, dass eine Geburt so eine Kraft, wenn sie sich positiv kann auswirken kann, so eine Kraft hat, dass sie wirklich sich heilend kann auswirken kann und einfach extrem stärkend kann auswirken kann. Ich habe also so erlebt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, unter der Geburt schaue ich meine eigenen Würde in die Augen. Ich habe mich noch nie so kraftvoll, ich habe mich noch nie so würdevoll gefühlt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hey, da kann jetzt kommen, wer will. Und mir irgendwie sagen, als Frau bin ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen schwächer oder minderwertiger oder halt ein bisschen zerbrechlicher. In dem Moment habe ich an meinem eigenen Leib erfahren, hey, nein, ich will Frau sein. Und es ist das grösste Privileg, Frau zu sein. Und ich bin ein Powerhouse. Ich bin so, da ist so viel Kraft in mir. Ja. Und ich wünsche mir wirklich, dass das einfach Frauen mehr und mehr können erleben können. Dass das eine Erfahrung ist, wo sie zurückschauen und denken, yes, hey, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich auch andere Hürden und Hindernisse in meinem Leben überwinden. Und
Amen.
Wirklich, ja, sehr genial. Also ich habe es ja einfach als Zeuge erlebt, oder? Was eine Frau da für eine Stärke hat, oder für, wie hast du jetzt gesagt, die Kraft, oder?
Würde, ja, und
Kraft. Würde,
ja, und ich denke, auch das ist ein ganz wichtiger Wandel, oder? Die Rolle vom Mann. Also dort wünsche ich mir auch für einen Mann noch mehr Befreiung, weil jetzt gerade die Geburt von Noel, die war für meinen Mann extrem eine heilende Erfahrung gewesen, wo er selber seine eigenen, wo zurückgegangen ist auf seine eigene Geburt, auf ein Trauma, das er bei seiner eigenen Geburt erfahren hat, das sich können wie lösen durch die Geburt. Und einfach, wenn wir erkennen, was da für eine Fülle drin liegt und nicht einfach, ah, Hauptsache, es ist dann durch, die Geburt, oder? Viele denken einfach, ja, bin ich froh, wenn es einfach durch ist. So, nein, bist nicht einfach froh, wenn es durch ist, sondern ja, wenn wir da einfach mehr erfahren, was da für eine Kraft drin liegt, dann freue ich mich.
Ja. Super, genau. Also du hast auch gesagt, für dich ist schon noch eine Frage, was ist eine gute Geburt? Wo fängt eine Geburt an? Wo hört sie auf? Über diese Sachen kann man alleine schon Podcasts eben füllen, wie ihr das ja macht. Genau, das tue ich manchmal schon, wenn ich ein bisschen zulassen will, wenn meine Frau mit anderen ein bisschen diskutiert. Doch, über all diese Sachen, sind auch so Themen. Wann ist das Stichwort noch? Wann ist es denn eine gute Geburt? Noch für das dir noch zu
sagen. Mir ist echt wichtig, das mal wie aufzuwerfen, weil es kann ja Frau auch unter Druck bringen, oder? Ja, wenn sie jetzt eine Geburt erlebt haben, die sie nicht als stärkend erlebt haben, dass da viel Trauer dabei ist und grosser Frust dabei ist. Und darum habe ich die Frage in den Raum schiessen, was ist denn eine gute Geburt? Weil eine gute Geburt ist nicht etwas, das man von außen beurteilen kann, sondern es ist etwas, das die das erfahren, also die Gebärende, ihre Mann, für sich selber müssen entscheiden, ist das für mich jetzt eine gute Erfahrung gewesen. Und da kann eine Geburt optimal ablaufen. Meine erste Geburt im Spital ist optimal abgelaufen. Aber es kann gleich etwas zurückbleiben, wo ist, es ist für mich nicht gut gewesen. Irgendetwas von mir habe ich dort ein bisschen verloren. Oder es kann eine dramatische Geburt sein, wo ein Notkreisschnitt oder so. Und die Frau ist drinnen, geht gleich gestärkt aus dem Erleben raus, weil sie einfach ja, bei sich hat können bleiben, weil sie gut informiert worden ist, weil sie dabei geblieben ist. Und am Schluss gleich zum Schluss kommt, ja doch, aber es ist wirklich eine gute Erfahrung gewesen. Es ist alles gut. In dem ganzen Chaos ist alles gut gekommen. Darum einfach so, eben, die Bewertung ist wie schwierig, oder? Dass einfach eine natürliche Geburt ist gut oder eine Hausgeburt ist gut. Oder, das finde ich schwierig. Gut ist dort, wo eine Frau und ein Mann und einfach eine ganze Familie eben gestärkt rausgehen und zurückschauen und denken, wow, hey, das ist alles gut gekommen. Mhm. Das geht uns gut.
Ja. Reden wir doch gerne noch ein bisschen über die Phase vor und nach der Geburt, vor allem auch welche Grundbedürfnis, so ein Neugeborenes auch hat, oder auch die Familie, das habt ihr jetzt immer auch erwähnt, das ist das ganze Gefühl, das wichtig ist. Madeleine Reitz, mit dem beschäftigst du dich ja auch stark. Was ist für das Baby, gehen wir zuerst mal von dort her, in diesen Phasen wichtig?
Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann weiss man, dass von Anfang an gibt es emotionale Grundbedürfnisse, also natürlich gibt es auch andere Bedürfnisse, das wissen wir alle, mit Essen und Wickeln und so. Aber wir reden von den emotionalen Grundbedürfnissen, die wichtig sind von Anfang an. Und das ist ja so, ganz am Anfang steht sicher das Grundbedürfnis nach Bindung im Zentrum. Also dass das Kind einfach Sicherheit spürt, weiss, Leute sind da und darf so das Urvertrauen, das darf wachsen. Das ganz fest, ganz tief in sich darf aufsaugen. Und das ist ganz am Anfang das Wichtigste. Später, je älter sie werden, kommt sicher auch das Bedürfnis nach Autonomie dazu, dass sie sich wieder dürfen lernen, ausprobieren und Selbstwirksamkeit dürfen entdecken. Und je älter sie werden, auch Bedürfnis nach Grenzen oder Bedürfnis, dass sie dürfen ihre Emotionen ausdrücken. Und das sind Sachen, die von Anfang an Schritt für Schritt dürfen wachsen und das Bedürfnis nach Bindung, das sicher fest im Zentrum steht am Anfang. Mhm. Da merke ich, weil es so ein Kreislauf ist, habe ich viele Frauen auch bei mir in der Beratung, die in der Kindheit wie gewisse Bedürfnisse auch frustriert wurden. Also wo Sachen nicht bekommen haben, was sie brauchen. Und das wiederum ihr Leben prägt und dann von mir aus gesehen auch eine Geburt kann prägen, weil es unsere Sicht auf die Welt prägt. Wenn ein Kind von Anfang an lernt, ich darf niemandem zur Last fallen, sonst passiert etwas Schlimmes oder es passt einfach nicht, ich bin unerwünscht und ich muss mich möglichst still verhalten, weil die Leute um mich herum sich überfordern. Und wenn es so wie eine Lebenssicht oder eben so ein Glaubenssatz wird, dann gibt es Frauen, die tatsächlich in eine Geburt hineingehen und mit dem Glaubenssatz, ich darf niemandem zur Last fallen. Und dann sich wie nicht wirklich das, was Zarmarie vorhin so schön beschrieben hat, einfach das nicht ausfüllen können, dass eine Geburt etwas sehr Schönes, etwas Kraftvolles, etwas Selbstbestimmtes kann sein, sondern es den Frauen nachher wie schwerfällt, loszulassen, weil sie Angst haben, jemandem zur Last zu fallen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie es gehen könnte.
Ja, also wirklich, du betonst stark auch die emotionale Gesundheit eigentlich vor Mutter und wo sie steht, was da noch nachhaut, nachwirkt von irgendwo von früher mal im Leben. Fragen wir mal die anderen beiden in der Runde. Also Sarah Maria hat vorhin schon genickt und das bestätigt. Und Marianne Gret, beobachtest du das auch? So die gesamten eben, auch Hintergründe, so, was bei der Mutter eigentlich da ist, emotional?
Das finde ich ein schwieriges Thema. All die Information und die Bestärkung der Frauen hat sehr viel Gutes gebracht, in eine gute Richtung. Aber wie Sarah Maria schon gesagt hat, hat auch der Druck erhöht auf die Frauen. Und ich erlebe meine Wöchnerinnen oder meine Schwangere als recht druckbestimmt. Schon im Beruf ist so viel gefordert. Und du musst einfach die Leistung bringen und logischerweise definierst du dich dann über die Leistung. Also das ist ein Teil unserer Identität. Und dann kommst du in einen Prozess vor Geburt oder Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Kinder ziehen. Dann willst du auch alles optimieren. Und wehe, es läuft etwas nicht so, wie in deinen schönsten Vorstellungen ist. Und das Leben ist recht unperfekt. Und die Natur ist brutal selektiv. Und das merkt man einfach, das spürt man ja auch in diesen archaischen Prozessen. Und wenn er eben etwas ist, wo wir zwar optimal vorbereitet waren, optimale Leistung bringen oder optimal open-minded bleiben, dass alles darf geschehen und wir verlieren es gleich nicht gut, dann ist das einfach ein Defizit, das man muss bewirtschaften. Mhm. Dort merke ich, je mehr Möglichkeiten wir haben, desto mehr Druck haben wir auch und desto mehr muss man nachher auch wieder mit dem umgehen. Es ist nicht einfacher geworden. Und die gesellschaftlichen Vorgaben, früher hat es einfach geheißen, wenn du das und das erfüllst, dann bist du gut. Und heute hast du so ein weites Feld von Möglichkeiten, es ist so divers geworden. Also musst du eben auf verschiedenen Ebenen auch beweisen oder musst das rezipieren oder musst Antwort geben auf das, musst die immer abgrenzen oder begründen, wieso du etwas nicht willst. Das ist recht anspruchsvoll.
Ja, absolut, das denke ich auch. Was ich so ein bisschen gemerkt habe bei dir, Marianne, auch wenn ich das Buch dann gelesen habe, das kommt sehr viel so von dem raus, dass du eigentlich bestärken tust. Es ist alles schon in dir auch drin oder vielleicht auch, weiss nicht, würdest du die ganzen Faktoren, die von außen immer noch Neues fordern und Druck erzeugen, probieren, sagen, das ein bisschen probieren wegzulassen oder ein bisschen probieren abzuschirmen, wenn das überhaupt möglich ist. Wie gehst du mit dem um?
Also, ein Kind bekommen ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Das ist, wenn wir es abbrechen auf die Basics. Also, das ist ein Körper, da ist ein neuer Körper, der wächst und so weiter. Und das, was das Kind braucht, sind ganz einfache Sachen. Ich meine, wenn wir uns vorbereiten auf eine Geburt, lassen wir x 10'000 Franken liegen für die Vorbereitung und dann haben wir nur auf das Nötigste für die Sicherheit. Das ist jetzt etwas überspitzt formuliert. Aber das Baby, das rauskommt, schaut um und sagt, ich brauche Futter, das hat der Mutterkörper, ich brauche Wärme, Geborgenheit, Zeit, Liebe, Geduld. Das kann man alles nicht kaufen, aber das ist das Wesentliche. Und ich beobachte, dass das bei den Leuten eigentlich vorhanden ist, wenn es nicht gestört wird und nicht eben überdeckt mit zum Beispiel diesen materiellen Vorgaben. Wir verlieren den Fokus auf das Einfache. Und meine Leute, meine Kunden, die haben das alles in sich. Und meine Aufgabe ist, sie zu ermächtigen, das mal anzuschauen und rauszulassen. Und mit dem etwas zu machen. Der Himmel ist offen, wir dürfen eine neue Familie kreieren. Aber es hat eben auch alle Prägungen in uns, alles, was nicht positiv ist. Und mit dem umgehen, das anschauen, ablegen, Versöhnung leben, Versöhnung für sich in Anspruch nehmen, für befreit können, neu zu starten. Das sind wichtige Themen, finde ich.
Ja. Sag mal, Sarah, ich tue nur gerade den Artikel noch einblenden, den wir mal haben, zu diesem Buch geschrieben haben. Wenn jemand ein bisschen das noch nachlesen will, auf LiveNet. Viele Eltern spüren genau, was zu tun ist. Das bestätigt das, was du jetzt gesagt hast. Aber jetzt gebe ich gerne Sarah noch das Wort, was sie dir hier noch gerne ergänzen
möchte. Ja, einfach, ich finde es wichtig, oder? Eben, mit den eigenen Kindern, man wird konfrontiert mit eigenen Prägungen, man wird mit den eigenen Abgründen konfrontiert, finde ich, wie sonst nie. Und mit ihrer Geburtserfahrung, da kommen Sachen auf, die man vielleicht lieber gar nicht anschauen will. Und ich finde es einfach wichtig, oder was ich mir wünsche, ist, dass wir wirklich davon ausgehen, in der Hoffnung, dass es eben zur Freiheit führt. Oder wenn ich mit meinen Prägungen konfrontiert werde, die mich an Grenzen bringen, wenn ich mit meinen Idealen konfrontiert werde, die ich nicht erfüllen kann, wenn ich mit meinem Perfektionismus konfrontiert werde, den ich daran zerbreche, ist jetzt das schlimm und möchte ich jetzt das mir am liebsten eben kein Kind, ich stelle mich dem nicht. Oder kann ich es so anschauen, dass hey, ich will doch mit dem konfrontiert werden, für das es eben aufbrechen kann und für das ich nicht mehr unter dem muss leben. Und das ist für mich, also ich bin noch beim dritten Kind, ich werde so konfrontiert, immer wieder mit meinem Perfektionismus, mit meinem Ideal und sie zerbrechen immer wieder. Und es ist manchmal hart und ich habe immer wieder das Gefühl, oh Mann, es ist so peinlich, dass ich echt immer wieder am gleichen Punkt gefühlt landen und immer wieder muss merken, ah, ich kann einfach nicht alles. Und gleichzeitig ist es einfach befreiend, weil ich will ja nicht mit Ideal durchs Leben gehen. Und ich will ja nicht mit meinen Prägungen, von meinen Prägungen bestimmt durchs Leben gehen, sondern ich will die Freiheit durchs Leben gehen und ich will die Prägungen können aufbrechen. Und für das ist das Mutterwerden und eben eine Geburtserfahrung einfach eine riesige Chance.
Ja.
Ist für mich, ich wünsche mir so in dem ganzen Kontext, dass so die Erfahrung oder so das Bewusstwerden von Prägung und von Muster, dass das tatsächlich auch schon vor der Geburt darf Thema werden. Weil ich selber, ich habe gemerkt, so bei meinen Kindern, bei sehr lockeren Geburten rein, habe nicht viel, mir viel Gedanken gemacht und es ist mir so gegangen, wie Zarmelia beschrieben hat, also dass ich Sachen aufbrochen. Und dann bin ich daheim und habe ein Kind und weiss nicht genau, Hormone spielen noch eine Rolle, also da gibt es ja einen riesen Cocktail und man schläft nicht mehr und da ist plötzlich ein Wesen, das ungefragt seine Bedürfnisse ganz laut kundtut, oder? Also die Frage ja nicht, ist jetzt gerade Zeit oder nicht? Und wie so zu merken, was das mit mir gemacht hat und wo ich schlussendlich gelandet bin, wo ich mir gewünscht hat, hey, viele Sachen habe ich ja schon von Anfang an gekannt. Also die klingen ja an, die klingen ja in Paarbeziehungen an, oder? So jetzt Perfektionismus als Beispiel, der ist ja auch nicht neu plötzlich, wenn die Kinder kommen. Und da wünsche ich mir wirklich den Frauen und auch den Männern oder Paarbeziehung, dass man schon wie vorher so die Prägungen, die Muster, die man hat, die Sachen, die man ansteht, angeht, weil so wie ich vorhin auch gehört habe, Kinder bringen tatsächlich auch die tiefsten Sachen in uns einfach führen. Wir können nicht mehr gleich bewältigen, sage ich jetzt mal, und die Sachen drunter behalten, wenn ein Kind da ist und die Umstände sich einfach radikal geändert haben.
Ja, das sind sehr wichtige Punkte, denke ich auch. Also wenn anfangen, früh genug, kann man wahrscheinlich wirklich nicht anfangen mit dem, oder? Mit einer Sendung haben wir auch darüber gehabt, wenn es mehr um Ehe geht. Und wenn vorher als Single gewusst es nicht auch schon ein bisschen angeschaut, dann nimmst du es mit. Und dann sind schon zwei, die da müssen damit zu Schlag kommen, oder? Und wahrscheinlich ist das einfach ein bisschen eine Faustregel ganz allgemein im Leben, dass man kann oder sollte die Sachen angehen. Schon gut gibt es so Anlaufstellen, Beraterinnen, Berater, wo man das auch machen kann, oder? Madeleine, also ich denke, da macht ihr viel in diese Richtung auch, oder? Beim Schweizerischen Weissen Kreuz.
Ja. Ja, dort tun wir vor allem also gerade das Thema Sexualität, wo halt auch sehr prägend ist. Also wenn man eine, als Frau eine Sicht auf sich und seinen Körper, die wirklich prägt ist von schwierigen Erfahrungen, von Übergriffen, wenn man nicht genau weiss, was soll ich mit meinem Körper anfangen. Und dann ist plötzlich ein Kind da und man möchte ja wie auch ihm helfen, dass es seine Sexualität da frei entwickeln darf. Mhm. Und da kann es sein, dass man eben auch ansteht, tatsächlich, weil man keine Ahnung hat, wie mache ich jetzt das? Meine Prägung, ich habe nicht gelernt, wie es geht. Und ich muss jetzt das machen, wo ich möchte es machen. Und das ist der viele ja, und da tun wir dann auch beraten und unterstützen. Einerseits eben aufzeigen, wo kommst du überhaupt her? Was glaubst du überhaupt über dich, über deinen Körper? Und wenn du dir das bewusst bist, wie gibst du einem Kind die Werte weiter, die du ihm eigentlich wünschst?
Ja, genau. Ich würde gerne an dieser Stelle, wenn nicht noch jemand eine Ergänzung zu dieser ganzen Thematik hat, hier jetzt würde ich ein bisschen weitergehen und noch eine Aktualität reinbringen, die sicher auch sehr stark in das Thema von Entwicklung, Erziehung geht von den Kindern. Nämlich erst vor ein paar Tagen ist das in den Medien ja gekommen, dass der Remo Largo gestorben ist. Und eine Person, die, ich finde, wenn man sich ein bisschen interessiert für die Themen, irgendwann einmal begegnet, wo man viel gelesen hat in den Zeitungen, Bücher, die er herausgegeben hat. Hier sehen wir ihn. Er ist gestorben jetzt im Alter von 76 Jahren. Was habt ihr können, zum Beispiel von einem Remo Largo lernen, sicher einer der wichtigen Erziehungsexperten im deutschsprachigen Raum, dann würde ich gerne aus Aktualitätsgründen einfach auch, weil man viele Nachrufe jetzt sowieso liest über ihn und glaube auch für, was jetzt so sagen wir, das christliche oder biblische Bild angeht, einiges Gutes können reingeben können. Wie habt ihr da ihn erlebt? Ich weiss gar nicht, wer da von Marianne, darf ich mal dich darauf ansprechen?
Ja, also seitdem es das Buch gibt, und es hat tausende von Leuten gelesen, tausende von Familien, hat es eine grosse Entspannung gebracht. So was ich beobachte. Einfach das Schema X, wo mein Kind muss, kaum ist es geboren, reinpassen, das ist aufgeweicht worden. Und es gibt einen liebevolleren Blick auf unseren Nachwuchs. Und der Faktor Zeit, den man gibt, das ist sehr entspannend.
Mhm. Merci vielmals. Von den weiteren Talkgäste noch vielleicht eine Stimme zu ihm?
Ja, also ich denke, das Buch steht wahrscheinlich fast in den meisten Schweizer Elternbibliotheken. Also bei uns daheim steht es auch und ich habe immer wieder mal ein bisschen drin gelesen und es hat einfach immer wieder so ein bisschen Orientierung gegeben und auch immer eben, so wie es Marianne hat gesagt, es hat echt entspannt. So ein bisschen, es gibt nicht einfach X, eben, Schema X und da muss das Kind reinpassen, sondern das Kind ist einzigartig und die Entwicklung ist einzigartig. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Also auch, wenn wir es nochmal zurücknehmen auf Geburt und Geburt im Wandel, das ist auch wichtig für eine Geburt. Das ist keine Geburt so wie eine zweite. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich einfach lernen, unsere eigenen Wege zu gehen und zu finden und einfach im Vertrauen drauf und loslassen und entspannen. Dass da ein gutes Design drin steckt, das das Ganze ans Ziel bringt, so wie es gut ist.
Hat er schon von diesem Buch geredet? Jetzt sollten wir schon noch den Titel sagen, für die, die es noch einmal bestellen wollen. Und jetzt nach seinem Ableben sozusagen von dem gleich noch, von dieser Weisheit lehren und profitieren vom Remo Largo. Madeleine Ritz, du kennst es auch. Kannst du einfach mal den Titel auch erwähnen und den Hinweis gerne machen?
Genau, es heisst, ich weiß den Titel, es heisst Babyjahre, ist das eine, ich glaube, er hat ja noch das zweite nachher sehr bekannt. Und ich mag mich erinnern, als ich hochschwanger war und aufgehört habe zu arbeiten, ich habe in einem Internat gearbeitet mit Jugendlichen, hat mein Chef, der selber Psychologe ist, mir das als Abschiedsbuch geschenkt. Genau, das ist so der Kontakt. Mein erster Kontakt war mit dem Buch, ich wusste, es gibt es, aber das war so das Geschenk von ihm an mich. Und das hat mich wirklich auch begleitet und viel ist schon gesagt worden und auch gestärkt, einfach so zu wissen, ich bin Expertin für mein Kind. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Und auch, es ist ja für mich auch so ein Nachschlagwerk geworden, so, wo steht mein Kind gerade drin und dann schauen, in welchem Alter passiert etwas was. Aber da habe ich liebevolle Erinnerungen an das Buch.
Schön. Ja, und ich komme wieder zum anderen Buch, das ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, kann ich auch sehr empfehlen, von der Marianne Gredl, die ja heute auch mitdiskutiert in unserer Runde. Marianne, du tust dort auch aufräumen mit ein paar Babymythen. Das finde ich noch interessant. Es gibt die immer wieder. Und das eine, was ich nachher auch im Text auf Live nicht darüber habe geschrieben, ist, dass man ein Baby eigentlich nicht kann verwöhnen, denkst du? Viele sagen ja, nein, wenn es rennt, dann noch ein bisschen warten. Das ist, denke ich, jetzt schon langsam so ein bisschen alte Schule auch vorbei, nehme ich an. Aber sag doch noch ein bisschen, um was ist denn dort gegangen, bei so diesem Thema zum Beispiel? Kann man ein Kind auch verwöhnen?
Ja, klar kann man es verwöhnen. Verwöhnen heisst falsch gewöhnen. Oder? Und dann musst du immer wissen, was sind die Grundbedürfnisse und was sind optionale Bedürfnisse. Also wenn ein Kind mit 2-Jährigen keine Rüebli essen und nur Schoki, das sind optionale Bedürfnisse, dort haben wir den Mut, ihm das zu verwehren. Aber wir nehmen sie in Armut, trösten und lassen sie Frust an unserem Herz durchgehen. Aber ein Neugeborenes, und dort fängt es ja an, braucht einfach Nähe. Das war 9 Monate in der Mutter und nachher soll es noch ein paar Wochen oder Monate an einem Körper von einem Menschen dürfen leben. Und von dort aus nachher eben die Autonomie entwickeln, die du gesagt hast, Madeleine, glaube oder Zara, weiss nicht. Vom Blick in uns, an uns nachher auf die Welt zu. Und dort ist mir einfach das beste Beispiel, der Vater im Himmel, der sagt nicht, darfst du zu mir kommen, wenn du aufgeräumt hast und wenn dir alles perfekt ist. Der sagt, komm auf einmal zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und vor Warten von meinem Vaterherz aus sieht die Welt schon ganz anders aus. Und ich möchte die Leute ermutigen, weil sie haben ja das Bedürfnis, ihr Kind bei sich zu haben. Und all die alten Vorstellungen, du darfst es nicht verwöhnen, das hindert die Leute, die Bindung zu ihrem Kind zu leben. Und so ist eine Erziehung einfacher, weil die Kinder, die uns vertrauen, die sind lenkbar. Ja.
Genau. Ja, und ich kann da ein bisschen zitieren aus dem Artikel, den ich geschrieben habe, wo du eben sagst, die Eltern-Kind-Bindung sei entscheidend für das Selbstwertgefühl und die spätere Widerstandskraft eines Menschen. Zudem sei ein Kind, das den Eltern vertraut, auch lenkbar und damit erziehbar. Genau, das kommt auch wegen dem, oder kurz nach dem Thema, wo du reinbringst, wegen nach ans Herz, beim Gott, wie Gott, der himmlische Vater, uns ja nahe an sich heranlässt, wie du so sehr schön gesagt hast. Merci vielmals, Marianne. Ich frage noch ein bisschen die Runde, gibt es noch andere Mythen, die ihr gerne wieder antreffen und die ihr manchmal denkt, das sollte man ansprechen und einmal Klarheit schaffen? Madeleine oder Sarah Maria?
Ja, also etwas, was mich sehr prägt hat, was ich mal müssen, wie ablegen musste, ist, so bisschen, dass du musst aufpassen, gell? Sonst tanzt das Kind auf der Nase rum. Also, dass Kinder einfach gerne auf der Nase rumtanzen. Das ist auch so ein Mythos, der so viel Misstrauen in Beziehung von Anfang an legt. Wo man einfach, also in mir, wie von Anfang an das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, oder? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht an dem Ort lande, wo mir meine Kinder auf der Nase rumtanzen. Und dann ist man immer so in einem Grundmisstrauen drin, wo man dann in Widerstand geht gegenüber dem Kind, statt eben in die Verbindung rein, wie es Marianne schön erzählt hat. Und ich glaube, dort ist es auch wichtig, für dass wir Kinder nach unsere Herzen lassen können, für dass wir wirklich in die Verbindung mit einem anderen Menschen reingehen können, müssen wir ja zuerst mal Zugang selber haben zu unserem Herz. Und müssen wir zuerst mal selber zu uns eine versöhnte Verbindung aufbauen. Und ich glaube, dort ist einfach auch bei vielen Menschen, wie sagt man, das Bieli begraben. Einfach so ein bisschen der Ort vor wirklichen Herausforderung. So viele Menschen, die unversöhnt sind mit sich selber, die eben ganz viele Glaubenssätze mit sich herumtragen, auch für Kindheit, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Und das verhindert eigentlich eben die tiefe Verbindung, die wir dann mit anderen Menschen eingehen können. Und als mein Sohn, der erste Sohn, ist halbjährig war, hat er einen Infekt nach dem anderen gehabt, einen Monat lang Hochfieber. Wo ich wirklich gedacht habe, hey, jetzt lege ich einfach jedes Misstrauen ab. Jetzt erwarte ich nicht mehr von ihm, dass der schon alleine schläft. Und jetzt nehme ich den einfach zu mir ins Bett, ganz nah an mich her. Das Kind hat Fieber, das will jetzt einfach nichts Böses. Und das war für mich ein Monat, der so befreiend war, wo ich gemerkt habe, das Kind will hier ohne Fieber nichts Böses. Und ja, es hat einfach nicht so wie eine Grundsatzentscheidung von mir gegeben, hey, ich will mein Familienleben, ich will meine Beziehungen nicht auf Misstrauen gründen, sondern ich will meine Beziehungen und meine Familie auf Vertrauen gründen, dass wir alle füreinander das Beste wollen. Und wenn wir es gerade nicht können, dann ist es nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es eben gerade nicht können. Weil irgendetwas da ist, wo uns daran hindert. Und hinter das Verhalten nachher schauen, hey, was hindert dich daran, dass wir hier im Frieden und miteinander können durchs Leben gehen und gegeneinander durchs Leben gehen. Und dann schauen wir das an. Und nicht, ob jetzt du frech bist oder eben ein Saugus zu viel gegessen hast oder so.
Genau. Ich habe auch einmal in einem Ratgeber gelesen, dass es auch gut ist, man kann den Kindern auch sagen, wenn es sich so und so verhält. Ich habe immer so einen Papi-Tag gehabt. Jetzt im Moment geht es nicht mehr, das wechselt ja manchmal schon. Aber in der ersten Zeit, beim Sven und so, hatte ich das noch gehabt. Und dann habe ich aber gesagt, so, jetzt macht es mir aber so nicht mehr Spass. Und es sollte uns beiden Spass machen. Und wenn du dir so verhaltest, ist es für mich nicht mehr so lustig. Und dann bringt es auf eine etwas andere Ebene. Ist manchmal noch hilfreich, einfach schon auch, wenn man sich auch ein bisschen damit beschäftigt und eine Strategie findet, manchmal, dahinter zu schauen. So. Und dann hast du das dann plötzlich, hat sich das entspannt.
Da kann es eben helfen, sich ein bisschen bewusst zu werden über die Entwicklung von einem Kind. Oder? Dass ein Kind auf die Welt kommt und nur sich selber sieht. Das ist einfach normal. Das ist einfach wichtig und überlebenswichtig. Und dass wir eben nachher ein Kind können begleiten können, eben den Blick aufzutun und sich mehr und mehr können in andere Leute hineinversetzen, mehr und mehr können Rücksicht nehmen und so. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die ein Kind muss durchgehen muss, die so Begleitung braucht und nicht, die einfach zeugt davon, dass es böse ist oder in sich tragt, was dann auch in christlichen Kreisen vielleicht sogar umspukt. Ja, das denke ich, ist sehr wichtig.
Was mir da wichtig ist, oder was ich immer merke, wenn eben Kinder, wo es wirklich einfach um sich geht, oder wenn die Eltern mit dem, wenn das in den Eltern wirklich zum Teil auch Wut auslöst. Also das erlebe ich, weil sie dann wie so erlebt haben, die Eltern selber erlebt als Kind, sie kommen immer zu kurz. Und dann ist das so eine Prägung und dann hat man ein Kind und dann tut das Kind seine Bedürfnisse lautstark kund und das kann wirklich in den Eltern innen oder gerade die Mütter am Anfang auch fest auslösen, hey, ich komme immer zu kurz. Und das ist dann eine Prägung früher. Und da gibt es halt dann schon auch Geschichten, wo man als Eltern dann auch Sachen macht, die man eigentlich gar nicht wollte. Aber einfach, weil man in der Verzweiflung, in Not, einfach mit dieser Überforderung nicht mehr umgehen kann. Und da habe ich dann viele in der Beratung Eltern, die zuerst ihre Kinder zu mir schicken, weil sie finden, die Kinder sind schwierig und am Schluss arbeite ich mit den Eltern. Weil es einfach wirklich darum geht, dass Kinder, auch wenn sie älter werden, die meinen es nicht böse. Die versuchen, eine innere Spannung, die sie haben, nach außen zu zeigen. Und es ist wie ein Hilfeschrei zum Teil auch. Und da wünsche ich mir fest, dass wirklich Eltern, die merken, hey, ich bin überfordert und ich reagiere, wenn ich gar nicht reagieren will, ich schimpfe mit meinem Kind, ich schreie viel zu viel rum, wirklich dort anfangen, mal herzuschauen und zu sagen, hey, was macht es eigentlich mit mir, dass ich an den Punkt komme, wo ich nie herkommen wollte. Dass ich das Kind anschreie und nie so werden wollte wie meine Eltern und jetzt bin ich doch so geworden. Und das ist dann so wirklich mein Herzensanliegen, wo wir in die Kinder können investieren können, dass sie genau etwas anderes nachher dürfen mitnehmen und dass dort darf das Zusammenkommen und die das Heilsame miteinander unterwegs sind, darf passieren.
Sehr spannend. Danke vielmals, Madeleine Reitz, für diesen Teil noch. Ich habe das Gefühl, wir sind, wenn man über Mütter redet, oder jetzt, vielleicht sind wir schon ein bisschen an dem Punkt in unserer Talksendung, wo man einfach auch ein bisschen querbeet vielleicht noch Themen kann einbringen kann. Ich möchte auch etwas einbringen, eine Rückmeldung, nämlich, die ich bekommen habe, den Frühling, wo eine Frau aus unserer Gemeinde mir geschrieben hat. Ich möchte das gerne kurz vorlesen. Eigentlich als Feedback auf den Artikel, der auf jesus.ch ist gekommen. Ich kann den noch ganz schnell auch einblenden. Das ist da das, was ich eingangs schon erwähnt habe, ein Wunder mitten im Chaos. Und da schreibe ich am 11. März, bin ich zum dritten Mal Vater geworden. Unser Nelio Levi kam gesund und putzmunter zur Welt. Und das hat eine Frau dazu gebracht, mir zu schreiben. Und da werde ich euch auch darauf ansprechen. Nämlich, guter Bericht in dieser schwierigen Zeit. Einzig beim Eingangstext wäre es gut gewesen, das gesund wegzulassen. Denn jedes Kind ist ein Wunder, ob es gesund oder mit einer Beeinträchtigung zur Welt kommt. Habe mich beim Lesen in die Situation meiner Freundin versetzt. Ihr Sohn ist mit Trisomie 21 zur Welt gekommen. Das Feedback, wo mich natürlich auch ein bisschen beschäftigt hat. Und dann ist ein gutes Gespräch daraus geworden mit ihr auch. Was sagt ihr da dazu? Also mit dem, es ist halt fast wie normal, dass ich das wie reingenommen habe, dass er gesungen ist. Das Thema würde mich auch noch ein bisschen wundern nehmen, was ihr da dazu sagt. Wie ihr da auch begleitet drinnen.
Ich meine, es ist ein grosses Thema, darüber zu diskutieren, was ist gesund und was ist krank. Also es gibt tatsächlich ja medizinische Erkrankungen, wo man sagt, das Kind hat ein Problem mit dem Herz zum Beispiel. Dann ist es wie auch klar, dass man davor hat, oder man weiß, das Kind ist krank. Und dann gibt es halt den ganzen Bereich von Kindern, die auf die Welt kommen, die anders sind, die beeinträchtigt sind, wo man kann darüber diskutieren kann, ja, ist es das krank oder ist es nicht krank. Und ich glaube, das kommt recht darauf an, wie man geprägt ist, wie man eine Sicht auf die Welt hat. Und ist ein Mensch, der körperlich gesund ist, so wie wir es normal kennen, ist das einfach gesund oder ist gesund etwas anderes? Hat gesund etwas mit Beziehungen zu tun, können in Beziehung treten und ist es einfach anders? Und ich glaube, das ist recht schwierig, das Thema wie abzuhandeln. Ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort, weil wir ja auch nicht wissen, was hat sich Gott gedacht. Also, wie sieht Gott das? Findet Gott, das Kind mit Trisomie 21 ist krank? Würde ich sagen, so wie ich meinen Gott kenne, würde ich sagen, nein. Aber wir haben keine abschließenden Antworten. Also, ich habe noch keine auf das Thema.
Danke, Madeleine. Ja. Ich weiß es nicht, Marianne, oder?
Ja, du als Vater schreibst das so, weil es dir wichtig ist. Du möchtest, dass dein Kind nicht viel zusätzliche, unnötige Lasten muss tragen. Darum bist du einfach mal dankbar, dass er gesund ist. Also ich meine, das ist ein Vaterherz, das das so sagt. Und das beinhaltet noch keine Wertung von dir her, was lebenswert ist oder wertvoll, was nicht. Also fühl dich da entlastet. Wir sind alle froh, wenn es auf einmal normal ist. Und ich finde es selbstverständlich, dass es nicht lebenswertes und unwertes Leben gibt. Vom Blick her, von Gott auf unser Leben, verschieben sich die Wertigkeiten sofort. Das ist klar. Und von der Begleitung her hast du noch gefragt, wenn wir natürlich Eltern haben, die Kinder haben mit Herausforderungen oder wo man denkt, es gibt Herausforderungen, fördern wir ganz genau von Anfang an die Bindung, das Bonding zwischen Eltern und ihrem Kind. Aber was mir genauso wichtig ist, ist die Bindung der Eltern untereinander. Weil das ist der Boden, den die Familie trägt. Und das Gleichschenklungsdreieck, wenn eine Verbindung nicht funktioniert und brüchig ist, dann geht alles zusammen. Also ist es wieder das System, das wir anschauen.
Ja, und ich denke, es sind so fast ein bisschen Floskeln, oder? Wo wir gar nicht viel Gedanken drin investieren. Wenn wir schreiben, ja, es ist gesund auf die Welt gekommen, eben, es ist so, wir sind einfach schon mal grundsätzlich froh. Aber es kann natürlich schon auch etwas zementieren. Es kann eben auch einen Glaubenssatz, finde ich, von einer Kultur zementieren. Und zwar eben schon, gesund ist gut. Und wenn wir immer einfach das wie als Floskeln oder eben einfach immer als Hinweis, wie ja, unser Kind ist geboren, es ist gesund und munter, dann wirkt es ja nicht, tut man schon vielleicht, also ist für mich eine Frage, vielleicht zementieren, ja, gesund ist gut. Wir sind alle froh, ist ja auch wie natürlich, oder? Wir sind ja froh, wenn es gesund ist. Und andererseits erhöht es eben auch den Druck, ja, aber was, wenn jetzt mein Mal nicht gesund ist? Oder? Dann kann ich dann nicht schreiben, mein Kind ist gesund auf die Welt gekommen und putzmunter. Was schreibe ich denn? Ja, und das ist schon eben so eine Frage von einem gewissen Feingefühl. Ich habe das bewusst nicht geschrieben, weil jedes Mal habe ich gedacht, oder auch eben so die Floskeln, ja, Hauptsache gesund, gell? Mhm. Und dann denke ich, nein, ist das wirklich die Hauptsache? Ich finde, Hauptsache ist etwas ganz anderes. Und eben auch die Frage, ja, was ist denn gesund? Und ja, das finde ich schon, das finde ich eine wertvolle Rückmeldung, wo man sich nachher überlegen kann, ja, warum schreibe ich das überhaupt?
Mhm. Absolut, also genau, ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass das auslöst. Das ist ja häufig noch so, dass man, es ist ja gut, haben wir noch darüber geredet, mir ist so wichtig gewesen, das auch noch einzubringen, weil logischerweise haben wir, meine Frau und ich, auch darüber geredet gehabt, wie gesagt, wir wollen das Kind so oder so annehmen, unser Herz schließen, das steht nicht zur Diskussion. Die ganzen Fragen, denke ich, ist gut, wenn man nicht einen Bogen drum macht, oder? Sondern noch das drin nimmt. Gehört auch dazu. Hey, es war sehr spannend gewesen, mit euch über das Thema können austauschen heute Morgen. Jetzt neigt sich das schon langsam am Ende zu. Es ist immer für mich spannend, die Frage, wie gehen wir aus dieser Sendung raus? Was nehmen wir mit? Was habt ihr so vielleicht so als letzten so Gedanken oder Impuls, wo noch bleibt oder noch gerne weitergeben möchtet? Wenn ich da noch darf, allen ein neues Wort geben, wo gerne noch etwas dazu anfügen. Marianne Gredu.
Ja, ich habe mich gerade aufgelöst wegen dem Perfektionismus, was glaube du gesagt hast, Sarah Maria. Das haben wir so viel, der Perfektionismus, nicht nur die Frauen. Und ich sage immer meinen Kundinnen, das ist ein guter Wesenszug. Bleib so. Perfektionismus hat zu tun mit Überblick und Disziplin. Das ist nicht schlecht. Solange es nicht zwangsgesteuert ist oder triebgesteuert und dich einschränkt, ist der Perfektionismus an sich nichts Schlechtes. Aber positionieren am richtigen Ort. In der Liebe zu dir selber. Bist perfektionistisch. Versöhnt mit dir das Leben. In der Liebe zu deinem Partner, wenn du einen hast. Dort musst du investieren, das ergibt sich nicht mehr mit Kind. Bist perfektionistisch in der Geduld, in der Versöhnung, in der Weichheit. Und bleib perfektionistisch nach am Vaterherz. Von dort aus sieht die Welt schon ganz anders aus. Deck den Rücken, freien Blick nach vorne. Weil sonst, wenn du sagst, ich darf nicht perfektionistisch sein, hast du wieder einen kontraintuitiven Zugang zu dir. Also bleib so und investierst dort, wo es segensreich ist.
Das habe ich noch nie so angeschaut. Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt von dir, Marianne. Danke vielmals. Ja. Die anderen beiden Frauen haben auch noch einen Gedanken oder vielleicht ist es auch schon gut, das lasse ich auch gerne ein bisschen offen.
Also ich habe mich sehr gefreut zu spüren und zu hören, dass Frauen, die schwanger sind, die gebären, dass es so viele Frauen gibt, die zwei, die nicht so dürfen lernen kennen, die das auf dem Herz tragen, dass Frauen dürfen gestärkt werden durch Geburt, dass sie während der Geburt gestärkt werden. Und es freut mich für meine Arbeit, dass eben genau das, der Perfektionismus eben als Stärke entdecken und das, was hinten dran treibend ist, wegmacht, dass es dann wirklich frei leben kann. Und wenn Frauen so dürfen, wachsen und gebären und die nächste Generation prägen, da geht mein Herz auf. Das freut mich.
Amen.
Super.
Ja, mein Schlusswort, ich würde so am liebsten einfach an die Frauen richten und vielleicht auch an die Männer von diesen Frauen, die zuschauen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich uns wirklich verbinden können, dass wir wirklich das erleben können, dass wir einander stärken und ermutigen auf diesem Weg und mutig das Leben anschauen und nicht irgendwie eben aus Angst vor diesen Hindernissen, die sie uns auslösen können, für scheuch leben und geschwächt leben, sondern dass wir unserem Leben mutig stellen. Weil es gibt keinen Grund, warum wir unserem Leben nicht mutig stellen können. Wir haben die ganze Hoffnung, wir wissen, da ist heilende Kraft, da ist Aufbruch, da auch die Frauen vielleicht, ich will noch mehr an Frauen richten, die es vielleicht eben nicht gut erlebt haben, die eine schwere Geburt erlebt haben. Und auch dort, es ist ja noch nicht vorbei. Also die heilende Kraft, die wirkt ja noch heute und man kann zurückgehen und man kann dort Heilung immer noch erleben und man kann auch für die kommende Geburt, man kann durch ein anderes Geburtserlebnis ganz andere Sachen erleben und jede Geburt ist wieder eine Geburt für sich und wenn man es mal so erlebt hat, heisst es nicht, dass man es das nächste Mal auch wieder so muss erleben. Also einfach, ich wünsche mir wirklich Mut, das Leben anzugehen, das Leben zu gestalten und nicht Gefühl von mir wird gestaltet vom Leben und ist ohnmächtig dem ausgeliefert. Und zu dem möchte ich einfach ermutigen.
So, danke euch allen viel mal für, ich denke, es ist sehr stärkend, was passiert ist in dieser Stunde und wirklich, wo Vertrauen kann genährt werden, dass wir ja, mit Gott, dem Vater, wirklich da können, mutig, zuversichtlich, dass immer wieder machen, gestalten, prägen und unsere Rolle dort hier ausfüllen. Mir als Vater hat es auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend. Danke euch allen drinnen vielmals. Und ich werde an dieser Stelle gerne noch den Hinweis machen auf nächste Woche. Auch dann geht es nochmal ein kleines Thema ähnlich, die Kinder. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Kindern, nämlich mit Kindern den Glauben leben in der Weihnachtszeit. Das ist das Thema, das meine Kollegin Danina Morel wird besprechen mit der Susanna Erne und mit dem Matthias Kuno Kuhn. Er, der auch so Kindergeschichten jetzt in der Adventszeit wird erzählen. Und der Kuno, also der Gast im LiveNet Bistro. Und das ist dann wieder ein Talk, den wir vor Ort machen, während der heute ja wieder eins im Zoom stattgefunden hat. Danke vielmals euch allen fürs Zuschauen. Ihr könnt jetzt noch nachschauen, natürlich in Ruhe auf dem YouTube-Kanal oder wenn ihr auf livenet.ch/talk geht, dann findet ihr alle unsere Talks. Wenn ihr da ein bisschen in ein Thema rein vertiefen wollt, dann ist das jederzeit möglich. Danke vielmals für euer Interesse, wünsche euch einen guten Tag und ade miteinander.
Ja, perfekt.